Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Union hat die Gespräche mit der Bundesregierung über eine Verschärfung der Asylpolitik abgebrochen. Sie erklärte die Pläne von Bundesinnenministerin Faeser für unzureichend. Danach soll an der Grenze geprüft werden, ob ein anderer EU-Staat zuständig ist. In diesem Fall sollen Migranten dann festgesetzt und schnell dorthin zurückgeschickt werden. Die Union fordert dagegen, sie sofort an der Grenze abzuweisen.
Kurz nach fünf, das Migrationsgespräch zwischen Union und Ampelparteien ist zu Ende und vorerst gescheitert. Die Unionsvertreter erläutern vor dem Ministerium ihre Enttäuschung.
Die Ampel hat allerdings keinen Vorschlag unterbreitet, der tatsächlich zu Zurückweisungen an der Grenze über das bisher übliche Maß hinaus führt.
Die Union hatte auch die Zurückweisung von Asylsuchenden an den Grenzen gefordert. Im Zweifel durch die Ausrufung einer Notlage. Ausgeschlossen für die Ampel.
Man kann von einer Bundesregierung nicht verlangen, dass sie sich offen im Widerspruch zum Recht begibt, insbesondere im Widerspruch zu einer stehenden verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung.
Baerbock fordert, jegliche Regelung müsse mit EU-Recht vereinbar sein.
Wir würden Terroristen, die unsere Demokratie in Europa angreifen wollen, doch nur in die Hände spielen, wenn wir uns als Europäer darüber jetzt zerlegen und nationale Alleingänge machen.
Im Einklang mit der EU sei daher nur Faesers Vorschlag.
Wird ein Asylgesuch gestellt, dann prüft die Bundespolizei, ob ein anderer Mitgliedstaat für das Asylverfahren zuständig ist. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet dann ein beschleunigtes Dublin-Verfahren ein.
Dafür müssten Haftkapazitäten in Grenznähe geschaffen werden. Dem Oppositionsführer reicht das nicht. Er nennt es
schade. Ich vermisse auch die Führung des Bundeskanzlers. Der Bundeskanzler hätte spätestens in dieser Situation jetzt wirklich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen müssen.
Die Verantwortung für das Scheitern der Gespräche heute sieht Merz bei den Grünen.
Claudia Kornmeier in Berlin. Die Gespräche zur Asylpolitik von Ampel und Koalition sind also heute ohne Einigung beendet worden. Wie geht es denn nun weiter?
Also die Bundesregierung hat bekräftigt, dass sie ihre Pläne trotz der heutigen Absage von CDU und CSU weiter verfolgen will. Im Bundestag braucht sie die Unionsfraktion für eventuell nötige Gesetzesänderungen nicht. Auf eine Zusammenarbeit mit den unionsgeführten Bundesländern ist sie dagegen durchaus angewiesen. Im Bundesrat aber auch ganz praktisch, wenn es etwa darum geht, wie viele Plätze es in der Abschiebehaft gibt oder wie die Justiz aufgestellt ist, damit sie schnell entscheiden kann. All das sind Dinge, die liegen ganz wesentlich in den Händen der Bundesländer. Und deshalb gab es von Seiten der Ampelkoalition heute auch den Appell in Richtung Union, die Tür für weitere Gespräche sei offen.
Danke, Claudia Kornmeier in Berlin. Grundsätzlich begrüßt wird der Plan schärferer Grenzkontrollen von der Bundespolizei und den Polizeigewerkschaften. Allerdings würden sie einen erheblichen Aufwand bedeuten.
Fahrzeugkontrolle am Grenzübergang Weil am Rhein zwischen Deutschland und der Schweiz. Das Ziel der Bundespolizei: illegale Migranten finden und an der Einreise hindern. Seit knapp einem Jahr kontrollieren die Beamten an den Grenzübergängen zur Schweiz mit einem vorübergehenden Mandat des Bundes.
Wer die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt, der landet hier bei der Bundespolizei direkt an der Grenze. Da ist die Reise vorbei. Und die Person wird durchsucht, registriert und eben dann auch je nachdem angezeigt und wieder in die Schweiz zurückgewiesen.
Allein im Jahr 2023 wurden etwa viermal so viele Migranten an der Grenze zur Schweiz zurückgewiesen wie im Jahr zuvor. In diesem Jahr scheinen weniger Menschen zu kommen. Ob es an der abschreckenden Wirkung der Grenzkontrollen liegt, ist unklar. Einen Grund für den hohen Zustrom aus der Schweiz zeigen diese Bilder aus dem vergangenen Jahr von einem Schweizer Bahnhof an der österreichischen Grenze. Sicherheitskräfte leiten Migranten einfach weiter in Richtung Deutschland. Eine Praxis des Durchwinkens, die laut Polizeigewerkschaft immer noch besteht. Nun will die Bundesregierung Kontrollen und Zurückweisungen auf alle Grenzen ausweiten. Das würde den Druck auf die Nachbarländer erhöhen. Außerdem soll in der Nähe der Grenze geprüft werden, welcher Staat für ein Asylverfahren zuständig ist.
Bei den Plänen der Ampel geht es ja um ein beschleunigtes Prüfverfahren in der Nähe der Grenze. Und da ist jetzt die spannende Frage, wie schnell das in der Praxis funktionieren wird. Und auch da werden die Gerichte vor Ort natürlich draufschauen, dass rechtsstaatliche Standards eingehalten werden.
Die Grenzkontrollen zur Schweiz sind für die Bundespolizei jetzt schon mit großem Personaleinsatz verbunden. Die bundesweite Ausdehnung dieser Aufgabe wird für sie nun zur Belastungsprobe.
Kritik an den deutschen Plänen kommt aus den Nachbarstaaten. Der polnische Ministerpräsident Tusk nannte die angekündigten Grenzkontrollen inakzeptabel. Nötig seien nicht Kontrollen innerhalb der EU, sondern Deutschland solle sich stärker an der Bewachung der Außengrenzen der EU beteiligen. Zuvor hatte schon Österreich erklärt, es werde von Deutschland zurückgewiesene Migranten nicht wieder aufnehmen. Nach monatelangem Streit in der Ampelkoalition hat der Bundestag mit den Beratungen über den Haushaltsentwurf 2025 begonnen. Darin klafft noch eine Finanzierungslücke von 12 Milliarden Euro. Finanzminister Lindner äußerte sich in der Debatte optimistisch, dass sich der Fehlbetrag noch verringern werde. Die Opposition führte verfassungsrechtliche Bedenken an und warf der Regierung Trickserei vor.
Mehr als 3.300 Seiten, rund 7 Kilo schwer. Der Haushaltsentwurf 2025, über den der Bundestag seit heute berät. Über viele Zahlen müssen sich die Abgeordneten in den kommenden Wochen beugen. Finanzminister Lindner verteidigt den Entwurf, über den er im Vorfeld auch viel mit dem Kanzler diskutieren musste.
Man darf sagen, das war kein Selbstläufer. Um diesen Haushalt haben wir hart gerungen. In der Regierung wirken drei politische Denkschulen zusammen.
Fast 490 Milliarden Euro will die Ampelregierung im nächsten Jahr ausgeben. Nicht alles ist durch Einnahmen gedeckt. Denn 51,3 Milliarden, mehr als ein Zehntel davon, sind Kredite. Diese Höhe ist laut Grundgesetz trotz Schuldenbremse möglich. Weiter plant die Koalition mit einer Lücke von 12 Milliarden Euro, der sogenannten globalen Minderausgabe. Die Regierung hofft, dass am Ende 2025 noch einige Milliarden übrig bleiben, weil zum Beispiel manche Förderungen nicht abgerufen wurden. Auch innerhalb der Ampelkoalition ist man nicht komplett zufrieden mit dem Haushaltsentwurf.
Natürlich ist auch klar, dieser Haushalt ist nicht an allen Ecken und Enden zu Ende gedacht. Mir ist tatsächlich nicht klar, wie man ernsthaft in dieser aktuellen Weltlage die humanitäre Hilfe und die Entwicklungszusammenarbeit so drastisch kürzen kann.
Großer Widerstand gegen die Etatpläne kommt von der Opposition.
Kein Haushaltsentwurf hat bisher in so umfassendem Umfang ungedeckte Positionen enthalten. Damit ist nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher davon auszugehen, dass Ihnen im Laufe des nächsten Jahres das Geld ausgehen wird.
Ihr Motto ist, nach uns die Sintflut. Die Mittel müssen nur noch irgendwie bis zur Bundestagswahl reichen.
Bis Ende November will das Parlament über den Haushaltsentwurf beraten. Erst dann soll er verabschiedet werden.
Der Autohersteller VW hat den Weg für betriebsbedingte Kündigungen freigemacht. Das Unternehmen kündigte die seit 30 Jahren geltende Beschäftigungssicherung formal auf. Der Vertrag läuft damit zum Jahresende aus. Außerdem wurden die Verträge zur Übernahmegarantie für Auszubildende sowie zur höheren Bezahlung von VW-Leiharbeitern aufgekündigt. Hintergrund der Maßnahmen ist eine Verschärfung des Sparkurses von VW, weil Absatz und Gewinne zurückgegangen sind. Betriebsrat und Gewerkschaft haben massiven Widerstand angekündigt. Die EU-Kommission hat vor Gericht einen Erfolg gegen den Technologiekonzern Apple erzielt. Er muss 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen. Denn Apples Europazentrale in Irland hat ihre Gewinne bislang nur mit dem extrem niedrigen Satz von 0,005% versteuert. Das wertete der Europäische Gerichtshof als unzulässige staatliche Beihilfe. Mit diesem Urteil ist der Rechtsstreit nach 8 Jahren abgeschlossen. Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben 40 Menschen getötet und 60 verletzt worden. Laut israelischer Armee galt der Angriff einer Kommandozentrale der terroristischen Hamas bei Khan Yunis. Der palästinensische Zivilschutz dagegen erklärte, es sei die humanitäre Zone Al-Mawasi getroffen worden, wo tausende Flüchtlinge Schutz suchten.
Mitten in der Nacht suchen Rettungskräfte in diesem Krater nach Überlebenden. Das israelische Militär hatte kurz zuvor das Zeltlager in der sogenannten humanitären Zone in Al-Mawasi in Khan Yunis angegriffen. Augenzeugen berichten von mehreren Raketen. Ich habe geschlafen und auf einmal war da dicker Rauch und ich konnte nichts mehr sehen. Ohne Vorwarnung haben sie uns bombardiert. Wir sind aufgewacht und nur gerannt. Man habe auf Hamas-Anführer gezielt, sagt das israelische Militär und spricht von einem präzisen Angriff. Das Ausmaß der Zerstörung ist groß. Metertiefe Krater, laut palästinensischen Angaben seien 20 Zelte in Brand geraten, Menschen getötet und verletzt worden. Das hier gilt als sichere Zone, deshalb sind die Menschen hierher gekommen aus anderen Teilen von Gaza. Und auch hier werden sie von Angriffen heimgesucht. Es gibt keine sicheren Orte in Gaza. Seit Beginn des Krieges vor nahezu einem Jahr sind fast 2 Millionen Menschen innerhalb des Gazastreifens auf der Flucht. Hunderttausende suchen in Zelten in der sogenannten humanitären Zone von Al-Mawasi-Schutz. Das israelische Militär hatte diese Zone an der Küste ausgewiesen und zuletzt immer wieder verkleinert. Hilfsorganisationen kritisieren, dass man die Menschen dort kaum versorgen könne. Das israelische Militär behält sich vor, auch dort anzugreifen, wenn es laut eigenen Angaben Informationen über Hamas-Stellungen in dem Gebiet hat.
In rund 7 Stunden werden in den USA die beiden Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump in ihrem vermutlich einzigen TV-Duell aufeinandertreffen. Mit Spannung wird erwartet, wie sich die amtierende Vizepräsidentin gegen den Ex-Präsidenten schlagen wird. Harris war nach dem Rückzug von Präsident Biden von den Demokraten ins Rennen geschickt worden. Umfragen sagen eine knappe Wahlentscheidung im November voraus. In der Vergangenheit hatten TV-Duelle oft großen Einfluss. Das Erste überträgt das TV-Duell in einer Sondersendung ab 2.50 Uhr. Darin auch eine Einordnung und ein Blick hinter die Kulissen. Auf tagesschau.de halten wir Sie mit einem Live-Blog auf dem Laufenden. 1400 Kilometer weit ins All fliegen, um einen neuen Anzug auszuprobieren. Das ist die Mission des privat finanzierten Weltraumflugs Polaris Dawn. 4 Crewmitglieder hoben in Florida mit einer SpaceX-Rakete ab. Sie werden sich auf ihrem 6-tägigen Flug mehr als 3-mal so weit von der Erde entfernen wie die Raumstation ISS. Dabei wollen sie die Kapsel verlassen, um einen neuen Raumanzug zu testen.
Keiner von ihnen ist Berufsastronaut, aber am frühen Morgen machen sie sich auf zu einer besonders riskanten Mission. Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral startet die Crew mit einer Falcon 9-Rakete von SpaceX ins All. Die Polaris Dawn-Mission ist privat finanziert und soll die Astronautinnen und Astronauten bis zu 1400 Kilometer weit von der Erde fortbringen. So weit ist niemand mehr geflogen seit den Apollo-Mondmissionen vor mehr als 50 Jahren. Am Donnerstag will Polaris Dawn dann Geschichte schreiben und 2 Crewmitglieder zum ersten privaten Weltraumspaziergang aussteigen lassen. Diese Mission geht in vielerlei Hinsicht ans Limit. Aber der Weltraumspaziergang ist definitiv am riskantesten. Unter anderem, weil die Crew dabei einer extrem hohen Strahlenbelastung ausgesetzt ist und beim Wiedereinstieg und dem Schließen der Kapsel alles funktionieren muss. In 5 Tagen soll die Polaris-Crew zur Erde zurückkehren.
Er war eine der Leitfiguren der friedlichen Revolution in der DDR. Jetzt ist der Theologe und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer im Alter von 80 Jahren in einem Berliner Pflegeheim gestorben. Schorlemmer wurde bekannt, als er 1983 beim Kirchentag in Wittenberg symbolträchtig Schwerter zu Pflugscharen schmieden ließ. Bundespräsident Steinmeier würdigte ihn als Mann des Wortes, des Gewissens und des Glaubens.
Wittenberg war seine Stadt und so wie einst Luther, so legte sich hier auch Friedrich Schorlemmer gewissermaßen mit Gott und der Welt an. Oder genauer gesagt, mit den Mächtigen in Staat und Gesellschaft.
Ich renne jeden Tag gegen Windmühlen an. Ja, richtig.
Friedrich Schorlemmer studierte Theologie, wurde Studentenpfarrer und Ende der 70er Jahre Dozent am Predigerseminar Wittenberg. Beim dortigen Kirchentag 1983 ließ Schorlemmer symbolisch ein Schwert zu einer Pflugschar umschmieden. Die vielleicht spektakulärste Aktion der DDR-Friedensbewegung.
Dass wir das da machen können, ohne dass die Stadtsicherheit was davon erfuhr,
kann ich nur auf das Wirken des Heiligen Geistes zurückführen.
So ganz auf diesen verlassen wollte sich der rebellische Theologe dann aber doch nicht. Im Wendeherbst 1989 rief er deshalb nicht nur zu Reformen auf, sondern, wie hier in Berlin auch immer wieder, zum Gewaltverzicht.
Aus Wittenberg kommend erinnere ich Regierende und Regierte, also uns alle, an ein Wort Martin Luthers. Lasset die Geister aufeinander prallen, aber die Fäuste haltet stille.
Schorlemmer kannte die Kraft der Worte und er setzte auf sie auch im wiedervereinten Deutschland. Geehrt wurde der Wittenberger unter anderem mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels und dem Bundesverdienstkreuz. Ein kritischer Geist, der fehlen wird.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 11. September.
Die Kaltfront des Tiefs über Norwegen zieht über Deutschland und erreicht morgen die Alpen. Heute Nacht breiten sich Regenfälle aus dem Nordwesten südostwärts aus. Vor allem in Niedersachsen und im Münsterland kann es kräftig schütten. Bevor der Regen morgen den Süden und Osten erreicht, ist es Richtung Niederbayern noch freundlich. In der Nordwesthälfte stellt sich ein Wechsel von Sonne und Wolken ein mit Schauern und einzelnen Gewittern. Heute Nacht kühlt es ab auf 15 bis 7 Grad. Morgen Höchstwerte von 11 bis 21 Grad. Am Donnerstag Sonne, Wolken, ein paar Schauer und einzelne Gewitter, im Südosten regnerisch. Am Freitag zieht sich der Regen an die Alpen zurück, ab Samstag besteht aber in Ostsachsen und Bayern Hochwassergefahr durch neue anhaltende Regenfälle.
In den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni fragen wir, wie realistisch die geplanten Maßnahmen an den deutschen Grenzen sind. Und wir begleiten die längste Kreuzfahrt der Welt, die zu einer Sensation in den sozialen Medien wurde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.